Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Heute haben wir mal wieder internationales Flair in der Sendung. Wenn diese Dame auf Tour geht, dann muss sie fast um die ganze Welt reisen. Überall wird sie gefeiert und das seit mehr als 30 Jahren. Herzlich willkommen, Ute Lemper.
Hallo, guten Tag.
Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Die ersten Stationen Ihrer Weltkarriere waren die Musicals Cats in Wien, Peter Pan in Berlin, Cabaret in Paris, Chicago, erst in London, dann am Broadway. Sie ist als Chansonsängerin international erfolgreich, tritt sehr gerne in Argentinien auf zum Beispiel. Und selbst in Frankfurt haben Sie mal kurz gelebt in den 80er Jahren. Was haben Sie hier gemacht?
Ja, das war 1987. Da hatte ich gerade Paris abgeschlossen, ein Jahr Cabaret am Théâtre Mogador mit Jérôme Savary und bin dann nach Frankfurt gezogen, weil mich mein Manager damals hierher gezogen hat sozusagen. Hat gesagt, leb mal hier, wo mein Büro ist, dann kann ich dich gut verwalten, sozusagen vermarkten. Oh, ja. Leider Gottes war es so und ich bin ihm dann gefolgt für ein Jahr. Ach, es war eine schöne Zeit hier in Frankfurt. Ich habe eine wunderbare Erinnerung, viele tolle Freunde gefunden und das Frankfurt der damaligen Zeit war einfach noch etwas anders. Ich bin etwas überwältigt heute. Das Frankfurt hat sich sehr geändert. Es war etwas offener irgendwie so und freier und vielleicht sauberer, wenn ich das sagen darf. Es sieht okay. Ein bisschen schmuddelig aus hier und da.
Ute Lemper ist in Frankfurt, weil sie auch das Women of the World Festival unterstützt, das in diesen Tagen stattfindet. Auch darüber reden wir in dieser Stunde. Aber zur Einstimmung erstmal Musik von ihr. All That Jazz spielen wir jetzt von der Best of CD. Ute Lemper.
HR1. Genau meins.
All That Jazz, Ute Lemper von der Broadway-Produktion. Dort hat sie ja große Erfolge gefeiert. Ihre Beine kennt dort jeder, denn sie hingen lange Zeit auf riesengroßen Plakaten quer über den Times Square. Das Musical Chicago war ja der Grund damals, warum sie nach New York gezogen sind. Aber sie leben bereits seit 20 Jahren dort. Was hat sie da gehalten?
Ja, wie gesagt, damals sind wir dann von London nach New York gezogen und übrigens das Billboard hängt dort immer noch.
Immer
nicht am Times Square, sondern als Billboard über dem Eingang des Theaters. Da ist immer noch mein altes Billboard und dann kommen dann ab und zu die Touristen und denken, ach, mal gucken, Ute Lemper ist immer noch in der Produktion, aber ich bin ja schon lange nicht mehr drin. Na gut, also als wir nach New York kamen, war das gleich ein Aufwachen, muss ich sagen. Ich fand einfach die unglaublich diverse Kultur attraktiv. Es war so viel Inspiration in der Jazzmusik, in der Rockmusik, in der Theaterwelt. Man hat sich eigentlich sofort als New Yorker gefühlt, weil die Szene ist so international. Das heißt also, die Jahre, wo ich in England gelebt habe, war ich trotzdem, habe ich mich nicht englisch gefühlt. Das ist halt zu spezifisch gewesen. In Frankreich habe ich mich auch nicht wirklich französisch gefühlt, obwohl ich mich der Kultur sehr nah empfand und auch natürlich sie geliebt habe, die Literatur, die Poesie, die Ästhetik der Franzosen. In Deutschland war ich schon zu lange weg, um wirklich mich total deutsch zu fühlen auch. Also es war so eine Entwurzelung vonstatten gegangen. Und als ich in New York ankam, war ich einfach gleich als Deutsche, als Europäerin mit einem Mosaik von anderen Inspirationen in meinem Herzen, war ich trotzdem gleich New Yorkerin. Und das hat sich einfach richtig angefühlt. Wir haben die Schule für die Kinder geliebt. Das war eine sehr progressive Erziehung. Also man sagt du zu den Lehrern und ist aufgefordert, praktisch seine Persönlichkeit zu strukturieren. Man soll lieber Nein sagen als Ja in der Schule. All das hat uns sehr gut gefallen und wir sind erstmal stecken geblieben und dann plötzlich war es ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre und jetzt sind es 20. Sie wissen ja, wie das mit der Zeit vor sich geht. Es dreht sich immer schneller, das Rad.
Wie läuft so ein normaler Tag in New York, wenn Sie frei haben? Keine Termine, keine Interviews?
Ja, frei habe ich ja nie, weil es ist ja ein Rock around the clock für mich. Es gibt ja immer Tourneen, die zu planen sind, Reisen, die zu buchen sind, Musik, die zu lernen ist. Die Stimme muss trainiert werden und trainiert bleiben. Der Körper auch. Also ich mag es nicht abzuschlaffen und also nur im Bett rumzuhängen, sondern ich liebe es ein bisschen zu trainieren auch. Und gut, also der Tag, wenn ich jetzt wirklich auch keine Verpflichtungen habe, dann bringe ich auf jeden Fall, das mache ich sowieso immer, die Kinder zur Schule morgens und hole sie dann auch von der Schule ab, wir gehen einkaufen, ich habe mal auch Zeit mit meinem Mann, ab und zu mal romantische Zeit, wäre auch mal nicht schlecht, nachdem man 20 Jahre sich miteinander lebt und Kaffee trinken geht oder mal lunchen. und dann die Kinder abholen von der Schule und wirklich der Nachmittag ist auf die Kinder konzentriert. Das heißt also Schulaufgaben oder ihre Hobbys, die sie nachmittags machen, wie Baseball und Basketball und alle möglichen Sportsgeschichten. Ja, dann machen wir Abendessen und ich bin also wirklich ein Familientier. Ich liebe es nicht auszugehen, abends in Bars rumzuhängen und lauten Restaurants. Das finde ich furchtbar langweilig und repetitiv. Ich liebe es, zu Hause zu sein, eine Flasche Wein offen zu machen und mit den Kindern zu spielen und zu schwatzen, rumzuspielen. Und also ich liebe wirklich das ganz einfache Leben ohne viel Klimbim. Ja, weil wenn ich auf Tour bin, ist immer Klimbim angesagt. Also immer ausgehen, immer Leute, immer Smalltalk und so weiter. Da tun dann die Gesichtsmuskeln weh vom Lachen und Lächeln.
Das heißt, für Sie ist es was Besonderes, was Einfaches zu essen zum Beispiel?
Also gut, wissen Sie, ich habe so viel schönes Essen in meinem Leben mittlerweile verzehrt. Also es kann mich nicht mehr vom Hocker hauen. Ich liebe die kleinen Portionen und das feine Essen. Lieber irgendwie einen kleinen Fisch oder einen wunderschönen kleinen Salat. Also früher habe ich Teller von Pasta verzehrt, aber das kann mich heute auch nicht mehr interessieren. Lieber kleine Portionen, sehr dezent essen. Und aber was ist egal, also wenn die Kinder mal Pommes essen, esse ich auch die Pommes mit.
Verraten Sie uns Ihren Lieblingsort in New York?
Ja, mein Lieblingsort ist schon der Central Park. Das hat so was Poetisches, der Central Park. Aber auch meine Dachterrasse, muss ich Ihnen sagen. Ich sitze die Skyline, aber nur wenn ich nicht hinschauen möchte, dann ich habe ganz viele Pflanzenpötte da und kleine Bäume oben gepflanzt. Ich nenne das eben immer mein kleines Toskana inmitten von Manhattan.
Ute Lemper über ihr Leben in Manhattan.
HR1.
Genau.
Wir haben nicht so viele Weltstars in Deutschland. Ute Lemper ist ohne Zweifel einer davon, im Ausland viel berühmter noch als bei uns in der alten Heimat. Schauen wir uns kurz ihren Werdegang an. Aufgewachsen in Münster, ihre Mutter war Opernsängerin, der Vater Bankkaufmann. Als Kind schon nahmen sie Ballettunterricht, am Stadttheater waren sie als Kind schon und mit 15 hatten sie die eigene Band schon. Das klingt also, als wüssten sie sehr früh, was ihre Leidenschaft war.
Die Leidenschaft war da. Das musste ich nicht wissen. Die existierte einfach. Das war auf jeden Fall Musik und der Ausdruck von Musik im Tanz oder im Gesang oder im Schauspiel. Ich war schon sehr fasziniert von den Künsten und habe aber auch geliebt, wie gesagt, Rockmusik, Popmusik, auch Jazzmusik. Mein Vater hatte eine große Sammlung von LPs im Regal mit tollen Jazzmusikern und traditionellem Jazz. Ja, das war auf jeden Fall, wo mein Herz war. Ne? Musik war der beste Ausdruck des Lebens für mich. Der beste Freund, habe ich immer gesagt.
Hatten Sie nie einen anderen Berufswunsch?
Ich hätte mir vorstellen können, vielleicht Lehrerin zu werden, weil ich den Kontakt mit Menschen auch mochte. Wenn ich jetzt die Leidenschaft für Musik nicht gehabt hätte, wäre das vielleicht eine Route gewesen. Mein Vater wollte natürlich, dass ich eine Banklehre mache, aber das hätte wohl nicht geklappt. Ja.
In Köln haben Sie eine Tanzausbildung gemacht, in Wien gingen Sie zur Schauspielschule, das hoch angesehene Max-Reinhardt-Seminar. Direkt danach kam dann Cats, das haben Sie über 300 Mal gespielt. Wie lange ist das eine Herausforderung und ab wann wird das zu einer Routine?
Ja, das war der erste richtig Profi-Job, den ich hatte, direkt nach der Schauspielschule. Oder wie gesagt, ich habe die Schauspielschule gar nicht zu Ende gemacht, sondern noch in diesem Jahr morgens weitergemacht. Abends dann gespielt oder teilweise nachmittags mit den Matinees, Doppelvorstellungen. Ich fand die Probenarbeit wahnsinnig interessant mit Gillian Lynn, Trevor Nunn, Royal Shakespeare Company. Das war also die dritte Produktion in der Welt. Nach London, dann New York, kam Wien. Das war also wirklich am Anfang dieses Kapitels. Es war so viel athletischer Tanz mit harter Körper. War wahnsinnig weh. Ja, und 300 Mal, das heißt also ein Jahr gespielt. Ne?
Ja.
Und dann bin ich nach Berlin gegangen. Dann, also ich muss sagen, um Ihre Frage zu beantworten, nach 2 Monaten Ensuite spielen war die Sache gegessen für mich. Dann wurde es auch Fließbandarbeit und schwierig, das aus sich herauszuholen, Tag für Tag, ja, teilweise zweimal am Tag.
Künstlerisch waren Sie dann auf Dauer unterfordert, wenn man das immer und immer und immer wieder spielt. Aber Sie hatten ja auch immer andere Projekte noch, die Ihnen künstlerisch wichtiger waren. Und Sie haben auch früh schon viele Lieder aus den 20er und 30er Jahren vertont, Brecht, Weil, vieles andere. Wie sind Sie auf diese Sachen gekommen? Was fasziniert Sie an dieser Musik?
Ja, um den Weg weiter zu beschreiben, das war dann nach Wien kam Berlin, das war sehr wichtig. Das waren 80er Jahre, Kalter Krieg, 1984, 85, die Mauer. Ich war am Theater des Westens, Peter Pan, aber auch in der Kurt-Weill-Revue und mit meinem guten Freund Jürgen Knieper, der Komponist von Himmel über Berlin, dem Wim Wenders-Film. Wir sind immer rüber in den Osten und haben uns Theater angeschaut, hatten auch viele Freunde im Osten, haben uns die Interpretation von Weil im Osten angeschaut. Gisela May, es war natürlich völlig andere Geschichte. Ja. Im militanten Tempo ist sie durch die Lieder geprescht sozusagen. Es war eine interessante Zeit und für mich als junge Deutsche auch sehr definierend als Künstlerin und als Mensch in diesem abgekapselten Berlin zu leben. Ja, und dann ging es nach Stuttgart ans Staatstheater unter Ivan Nagel und dort hatte ich ja mir dann meinen ersten Kurt-Weil-Abend geschrieben, selbst geschrieben. Und ich weiß noch genau, der erste Abend, es war im Werkstatttheater in Stuttgart. Ich hatte eine Jeans an und ein T-Shirt, das Piano war verstimmt. Das Publikum saß auf dem Boden auf Matratzen und ich habe Weil von Anfang vor Brecht über die Brechtzeit nach Brecht, französische Immigration, die französischen Jahre, die amerikanischen Jahre. Ich habe seine Lebensgeschichte erzählt, natürlich als jüdischer Komponist, von den Nazis verbannt, denunziert, beleidigt, dann emigriert und hat die Suche nach einer Neuformung, einer Karriere und einer neuen musikalischen Identität. Ich fand das unglaublich bewegend und das deutsche Schicksal eben auch zu beschreiben, dieses jüdischen deutschen Mannes. Und ich wollte diese Geschichte meinen Altersgenossen erzählen.
Wollen wir was hören? Sie haben was ausgesucht, nämlich Mackie Messer, was jeder kennt, aber von einer anderen CD, Berlin Paris Nights.
Ja, das ist mit dem Vogler Streichquartett, eine tolle Version, arrangiert von Stefan Maltsev.
Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Mackie, der hat ein Messer, doch das Messer.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Mit Uwe Berndt und Ute Lemper. Die New York Times feierte sie mal als den heißesten Import aus Germany seit Volkswagen. Okay. Das war noch vor der Dieselkrise.
Genau.
Werden Sie oft in New York angesprochen, was denn so in Deutschland alles so vor sich geht?
Nein, gar nicht. Also man ist da sehr dezent mit den Bekannten. Also ich bin ja nur ein Flöckchen, ja, wenn man sich anschaut, wer so in der Nachbarschaft da lebt. Also von Michael Douglas zu Catherine Zeta-Jones und Sarah Jessica Parker und Matt Damon und die Coen Brothers und Frances McDormand. Die sind auch teilweise, haben die Kinder in den Schulen. Da ist ein unglaubliches Potenzial an riesen Hollywood-Stars. Und die Leute werden nicht angesprochen. Ja, da wird da ganz selbstverständlich genommen, ist halt ein Job, der ist ein High-Profile-Job, aber die Leute selbst sind einfach normal, die laufen rum in abgeschlackerten Klamotten und Sneakers und kümmern sich um ihre Kinder, sind nicht geschminkt und das ist einfach so eine Abmachung da.
Nimmt man Sie in New York überhaupt noch als deutsche Künstlerin wahr oder sind Sie einfach eine New Yorkerin, wie eben die meisten dort?
Ich bin New Yorkerin, aber ganz klar in der deutschen europäischen Tradition und das lieben auch die New Yorker. Ich bin also diejenige, die das französische Chanson singt. Ich singe die argentinischen Sachen, den Tango, Astor Piazzolla. Ich singe natürlich das deutsche Chanson gut, die britischen hier und da. Und es ist auf jeden Fall die deutsche Tradition und die europäische Tradition.
Und natürlich interessiert es uns auch, was Sie so privat für Musik mögen, wenn Sie nicht auf der Bühne stehen. Und dann sagen Sie, die 70er Jahre war die Zeit, die ich besonders gerne mag, musikalisch.
Ja, damals, die 70er Jahre, Popmusik, das war ja prägend. Ne? R&B, Pink Floyd, Stevie Wonder und Dire Straits, Joni Mitchell, El Jarreau. Oh my God, ja, also ich weiß, da war ich ja Teenager, ich habe El Jarreau ja so rauf und runter gehört und geliebt, ja. Das war sehr prägend, ja.
Sie haben sich jetzt gewünscht, Stevie Wonder, Isn't She Lovely? Was verbinden Sie mit dem Titel?
Das sind also Jugenderinnerungen, ja. Da hatte ich so mein erstes Pantomimenstück in Münster noch in so einem kleinen Theater geplant mit meinem Freund damals Peter Paul, ein Pantomime. Und er hat gesagt, hör dir das doch mal an. Wir waren so aufgeregt und nervös bei unserer Probe nachmittags. Und er hat Stevie Wonder, Isn't She Lovely gespielt, ganz laut. Und ich dachte mir, Mensch, so was Wunderschönes habe ich ja noch nie gehört. Und da war alle Angst weg und einfach nur, ach, fliegen.
Für Ute Lemper, Isn't She Lovely?
HR1 Genau meins.
Frankfurt ist in diesen Tagen Deutschlands Frauenhauptstadt, könnte man fast sagen. Das Musikfestival Women of the World findet wieder statt. Inzwischen heißt es schlicht das W-Festival. Eine Konzertreihe mit internationalen Stars wie Ute Lemper oder Lisa Stansfield, aber auch ganz jungen Musikerinnen und auch einem Nachwuchswettbewerb. Ute Lemper, warum ist es Ihnen wichtig, dieses Festival zu unterstützen?
Ja, in diesem Jahr ist natürlich eine ganz wichtige Bewegung in die Welt gesetzt worden, und zwar die Befreiung der Frauen, dass sie jetzt mal aussprechen, was so passiert ist. Jahrzehntelang sexuelle Harassment von den Männern, die sie im Job erlitten haben, die sie über sich ergehen lassen mussten. Ich persönlich habe das eigentlich nie erlebt, bis auf eine Geschichte in meiner frühen Jugend. Aber hatte eigentlich nicht das Problem, auch zu sagen, stopp, bloß nicht mit mir. Was glaubst du denn, wer ich bin? Oder mir dadurch irgendwas zu erkaufen, also bestechlich zu sein. Mit Sex war überhaupt nicht drin bei mir.
Da haben Sie damals schon ganz klar gesagt, hier ist Schluss.
Also wenn mir ein Typ blöde kommt, dann werde ich ihm einen in die Fresse schlagen. Also das läuft überhaupt nicht bei mir. Da habe ich ja überhaupt keinen Respekt vor so einer sexuellen Ausbeutung. Also das ist ja dann primitiv, ja.
Ja, diese MeToo-Debatte, die kam ja ursprünglich aus der Filmindustrie. Und da ist vielleicht die Abhängigkeit von jungen Schauspielerinnen noch größer als im Musikgeschäft, oder?
Und
ist
die
das
Eitelkeit, ja, und die Besessenheit, Karriere zu machen.
Kommen wir zu Ihrem Beitrag zu dem Festival, das Programm Songs of Eternity, Lieder für die Ewigkeit, aufgeführt in der jüdischen Gemeinde in Frankfurt. Das ist ein sehr außergewöhnliches Projekt. Lieder, die während des Zweiten Weltkrieges in den Ghettos und Konzentrationslagern entstanden sind. Also von Menschen, die Entsetzliches erleben mussten, von denen sehr viele umgekommen sind. Ja. Was sind denn in diesen Situationen für Lieder entstanden?
Ja, dieses Konzert hat in dem Sinne, also thematisch, auch nichts mit dem Frauenfestival zu tun. Bis auf die Tatsache, dass ich natürlich diesen Abend gestalte und kreiert habe. Es gab zwei Quellen. Einmal der italienische Musikologe Francesco Lotoro, der sich gewidmet hat, einer Mission mit den die Holocaust-Überlebenden zu treffen und die nach diesen Musiken und Melodien und Liedern zu befragen, sie zu skizzieren, zu archivieren und das dann an Siad Vashem zu geben. Die andere Quelle, das ist vor allen Dingen die Lieder aus den Konzentrationslagern, ist meine Freundin, die andere Quelle, israelische, mexikanische Freundin Orly Bagel, auch Kind einer Holocaust-Überlebenden, die meine israelisch-mexikanische Promoterin ist und mir dort alle Konzerte organisiert. Die gab mir vor 15 Jahren ein Buch mit Liedern, die im Vilnius-Ghetto bekannt geworden sind. Und sie sagte eines Tages, Ute, Utele, sagt sie, sing das für mich. Und das lag bei mir auf dem Klavier für 15 Jahre. Und ich habe gewartet auf den Moment, wo ich dachte, jetzt steige ich da rein, weil das ist ja ein Stück Arbeit, Research. Man muss sich natürlich auf diese Lieder einlassen, die auch nachforschen, Geschichten, Bücher lesen und mit Menschen reden und Jiddisch lernen. Sind teilweise in Deutsch, teilweise in Jiddisch die Lieder. Es gibt natürlich viele dieser Lieder, die auch in Polnisch und Russisch sind und anderen osteuropäischen Sprachen, aber da habe ich mich dann nicht dran getraut, weil ich diese Sprachen nicht spreche. Und ich habe dann diesen Abend mir zusammengestellt.
Man erwartet ja erstmal, das ist jetzt ein ganz furchtbar depressiver, furchtbarer Abend, aber es klingt dann doch ganz anders. Was sind das dann?
Ja, das sind verschiedene Temperamente in diesen Liedern. Einige Lieder sind also Wiegenlieder, die für die Kinder gesungen sind, Lieder des Trostes, auch Lieder der Hoffnung, wo einfach das Leben gefeiert ist und die Liebe gefeiert ist und die Hoffnung wirklich gefeiert ist. Dann gibt es natürlich Lieder, die das Schicksal hinter dem Stacheldraht beschreiben. Das sind schon auch Lieder, die wehklagend sind. Dann gibt es natürlich auch Lieder der Rebellion und der Revolte, des Aufstandes. Lieder, die den Willen aussprechen, sich da zu wehren.
Dann hören wir doch mal ein Beispiel daraus. Summertag, was ist das?
Summertag ist 1942 geschrieben und es beschreibt die Situation, wie die jüdischen Menschen aus den Städten gedrängt werden in die Ghettos. Und Rikle Glezer, eine junge Frau, schreibt dieses Lied zu einer Musik, einer volkstümlichen jiddischen Musik von Jablokow. Und sie beschreibt diesen Weg, den sie gehen durch die Landschaft und sie sagt, schau hinter uns, was ist dort im Dreck geblieben? Das sind Kleidungsstücke, Menschen, Bücher, Erinnerungen und unsere Zukunft, die Erde jetzt für immer verschluckt.
Gut, dann spielen wir das. Wenn man sich auf der Homepage von Ute Lemper die Termine anguckt, dann ist alleine das schon eine kleine Weltreise. In diesem Jahr war sie schon in Mexico City, in Toronto. Es kommen noch viele Termine in Europa, Wien, London, zum Jahresende wieder Buenos Aires. Mir fällt auf, dass Sie da nicht einmal im Jahr 2 Monate auf großer Welttournee sind, sondern immer wieder mal. Ja. Vermutlich, damit die Kinder nicht so lange alleine sind.
Genau. Ja, also immer kleine Abschnitte. Nie länger als 10 Tage. 10 Tage ist schon unerträglich. Eine Woche ist gut. Und dann presse ich in diese eine Woche natürlich dann so viel Konzerte wie möglich hinein. Ja, um natürlich, meine Musiker, sie müssen auch engagiert werden, um das dann lukrativ zu machen. Und ja, und dann bin ich wieder zu Hause bei der Family. Ja, das ist natürlich ein Balanceakt, der schwierig ist. Den mache ich ja schon jahrzehntelang. Ich bin ja auch schon jetzt 23 Jahre Mutter und das war nie einfach. Es war immer eine Qual sozusagen, sich da zu teilen in 2 Leben. Aber gleichzeitig inspirieren sich auch diese beiden Leben gegenseitig. Und ich bin immer glücklich, nach Hause zu kommen, aber ich bin auch immer glücklich, meine Konzerte zu geben.
Die Schwierigkeit für Sie ist natürlich, wenn Sie das nicht am Stück machen, dass Sie ständig das Problem mit dem Jetlag haben. Wenn Sie für eine Woche in Europa sind, wie machen Sie das? Haben Sie einen Tipp? Wie kriegt man das hin?
Ist furchtbar. Also das ist wirklich, es gibt keinen Tipp.
Früh ins Bett, durchmachen, Melatonin, haben Sie bestimmt alles
ausprobiert. Melatonin, das geht.
Das ist so ein Schlafhormon, das in den USA weit verbreitet ist.
Ja, das kann man da so als Gummibärchen kaufen, over the counter. Ja. Das geht schon. Oder ein Glas Wein tut es natürlich auch, aber das hält ja nicht durch die Nacht durch. Es ist schon nicht einfach mit dem Jetlag und mit dem Schlafentzug. Das ist nicht einfach.
Wie ist das dann für Ihre Kinder? Wissen die immer genau, in welcher Zeitzone sie gerade sind?
Ja, das ist ja häufig dann die europäische Zeitzone. Oder wenn es dann mal nach China geht, dann ist natürlich 12 Stunden Rock around the clock. Das heißt also 8 Uhr morgens ist 8 Uhr abends. Das ist dann unglaublich. Das tut dann echt weh. Oder Australien ist noch schlimmer, 14 Stunden. Okay. Südamerika ist eigentlich einfach, selbe Zeitzone.
Ja. Skypen Sie dann mit den Kindern, wenn Sie unterwegs sind? Oder wie machen Sie das?
Ja, FaceTime
das
oder
heute,
Skypen.
Das ist heute viel einfacher als noch vor Jahren.
Ja, natürlich. Ja.
Und Sie haben natürlich das große Glück, dass Ihr Mann sich die Zeit nimmt, bei den Kindern zu sein, immer wenn sie unterwegs sind.
Ja, der ist dann der Felsen zu Hause. Ja, obwohl er jetzt nicht kein Hauspapa ist, weil er ist ja selbst auch Musiker. Und also wir haben übertags natürlich eine Nanny und so. Und die 2 Großen sind ja sowieso schon College. Ja, die sind ja schon Uni abgeschlossen. Die 2 Kleinen, gerade der Kleinste, der 6-Jährige, braucht natürlich schon. Wir haben eine wunderbare Nanny, die dann von der Schule abholt. Oder auch mein Mann macht das auch und ist aber immer präsent für ihn da. Und ist jeden Abend darf zum Abendessen, bringt ihn ins Bett, liest die Geschichten vor und bringt ihn zur Schule. Morgens, ja.
Es ist eine logistische Meisterleistung, das hinzukriegen. 2 Berufstätige, 2 Kinder. Sitzen Sie dann zu Hause am Küchentisch mit dem Kalender? Du Schatz, da könnte ich in Sao Paulo auftreten.
Nee, da bin ich schon. Also mein Mann ist ja auch da sehr flexibel und arbeitet wesentlich weniger als ich. Also ist wirklich, konzentriert sich eher so auf meinen Schedule. Also meine Tourneen haben schon einfach Priorität, weil ich natürlich auch der Brotverdiener bin. Und ich sage, hier gehe ich jetzt nochmal 10 Tage und das passt. Ne?
Solche Konzertreisen sind auch körperlich sehr anstrengend. Die Zeitverschiebung, die Anspannung. Ja. Sie bewegen sich auch viel auf den Bühnen. Wie halten Sie sich fit?
Also Sport, also Joggen und so. Also Cardio habe ich überhaupt keine Lust zu. Das tut mir auch nicht gut, Cardio. Also ich mache Bauchmuskulatur, Rückenmuskulatur, ein bisschen Schultern, Arme und Stretching. Immer Stretching, aber wirklich auch nur wenig. Ne?
Und das machen Sie zu Hause?
Das mache ich zu Hause, ja. Ich mag gar nicht gerne ins Gym gehen, wo alle herumschwitzen und sich angucken, wer hat jetzt mehr Muckis. Oder weniger Muckis.
Das haben Sie gar nicht nötig.
Die sind so furchtbare Buden der Eitelkeit. Das kann ich besser alleine machen.
Und wenn Sie wieder und wieder mal im fremden Hotel übernachten, haben Sie so eine kleine private Insel, die Sie immer mitnehmen? Persönliche Fotos oder den Knuddelbär oder sowas?
Ne? Die Fotos sind alle auf dem Telefon. Ja, das Telefon muss natürlich neben mir liegen, weil alle texten mir. Wir haben ja Gruppentexte, Familientexte mit Tochter und Sohn und alle haben ihre kleinen Wehwehchen. Ich muss dann abends meistens mich immer um alle kümmern. Erstmal und dann, ja, wenn ich sage, ich gehe jetzt schlafen, dann wird das Telefon abgestellt und dann gucke ich ganz gerne nochmal durch die Fotogalerie auf dem Telefon, weil es sind dann schöne Momente nochmal zu gehalten.
Ute Lemper über ihr Leben auf Reisen.
HR1 Talk. Jetzt mit Uwe Berndt.
Das künstlerische Spektrum von Ute Lemper ist enorm. Sängerin, Schauspielerin, Malerin übrigens auch. Ihr Repertoire reicht von Kurt Weill bis Walt Disney. Bei Ariel, die Meerjungfrau, singt sie die deutsche Fassung.
Ja, das ist auch schon lange, lange her, mein Lieber. Das ist ja 30 Jahre her.
Aber auch daran erinnern sich noch viele. Sie könnten in 6 Sprachen singen, korrekt?
Ja, ich könnte, ja.
Englisch ist die Alltagssprache. In Paris haben Sie lange gelebt. Das ist logisch. Welche noch? Deutsch, Englisch,
Französisch? Naja, also ich singe auch in Italienisch die Nino Rota-Geschichten, in Spanisch die Piazzolla-Geschichten, also mit argentinischem Akzent. Oder Pablo Neruda war ja auch teilweise in Spanisch. Ich habe mal ein bisschen in Hebräisch gesungen, Arabisch. Aber das ist dann phonetisch gelernt.
Ne? Ja, da verstehen Sie dann nicht. Was ist die schönste Sprache der Welt?
Das kann ich nicht sagen. Also ich liebe natürlich meine eigene Sprache sehr. Ich liebe es auch in Deutsch zu singen übrigens. Mir gefällt nicht so sehr, wie das Deutsch so in den Straßen gesprochen wird. Das ist nicht schön genug. Es wird so weggeschmissen, ja. Die Poesie der Sprache und die Tiefe der Sprache wird so weggeschmissen. Auch, denke ich, oft in diesen starken Dialekten, die ja auch existieren, wird auch oft die Sprache etwas malträtiert. Aber die deutsche Sprache an sich ist eine wunderschöne, tiefe Sprache. Und Französisch, ich singe gerne in Französisch. Englisch ist easy. Ne? Das sind verschiedene Charaktere. Da gibt es jetzt keine Lieblingssprache.
Gleich kommt der HR1-Fragebogen und den füllen wir dann auf Deutsch aus.
HR1. Genau meins.
Ute Lemper im HR1 Talk. Ich freue mich sehr, dass Sie zu Gast sind und den HR1 Fragebogen ausfüllen. Einfach ein paar Stichworte. Mein schönstes Privileg als Weltstar ist?
Es ist wirklich eine Ehre, überall ein Publikum zu haben in der Welt.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
In Euro?
Ach so,
sich oder in Dollar?
Das ist Ihre Wahl.
Ja, in Dollar ist ungefähr so 4-5 Dollar. Ne?
Meine schönste Reise war?
Die ist die Reise nach Hause.
Stolz bin ich darauf?
Auf meine Kinder.
Von meinen Kindern habe ich gelernt?
Freiheit, Lachen, Purheit, Ehrlichkeit, Güte. Großzügigkeit.
Ich hasse es, wenn...
Oh, ich hasse Hypokrisie. Hypocrisy.
Was heißt das auf Deutsch?
Hypokrisie. Verlogenheit, ja. Verlogenheit. Und Bestechlichkeit und Egoismus.
Glück bedeutet für mich...
Freiheit.
Das Dumme an der Demokratie ist...
Dass sie... von Beamten geleitet wird.
Bereut habe ich.
Nicht viel, aber eine Sache habe ich bereut. Und das ist meine Hessische Rundfunk Fernsehshow 1988.
Davon weiß ich jetzt gar
nichts.
Das
war das Allerschlimmste. Also so eine Patze.
Das
war
so
ziemlich das Peinlichste, was ich hier gemacht habe.
Was ist denn da Schlimmes passiert?
Na, das war halt so eine riesen Fernsehshow. Da wurde ja unheimlich Geld reingesteckt. Und das war einfach unglaublich peinlich. Kitschig und es war furchtbar.
Ich freue mich, dass Sie dieses Funkhaus wieder betreten haben und Sie uns verziehen haben, den
ja,
Kollegen.
Ja, das war ja Fernsehen damals, ja.
Okay. Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit...
Mit Whoopi Goldberg, mit Netanyahu, mit Angela Merkel.
Alle an einem Tisch.
Nö, nicht unbedingt, nein. Einzelgespräche bitte.
Peinlich war mir zuletzt. Mal abgesehen von den Auftritten der Hessischen Rundfunk.
TV-Show. Peinlich,
Vielleicht ist Ihnen gar nicht viel peinlich.
Nicht so viel, nee.
Gut. Ich habe Angst vor?
Krankheit der Kinder.
Treue.
Ist kompliziert.
Die HR Big Band.
Die ist aber sehr gut, ja?
Sehen Sie.
Ja.
Können wir es wieder rausreißen. Mit der haben Sie nämlich auch schon gearbeitet.
Ja, genau. Über die Jahrzehnte weg. Ich weiß jetzt gar nicht genau. Also nein, das war so ein Festival.
Ja, Rheingau Musikfestival
ja,
zum Beispiel.
Die habe ich wunderbar gefunden. Ich fand sie besser als die WDR Big Band.
Ach, das
Guck
freut
mal.
Uns.
Das passt doch.
Marlene Dietrich.
Faszinierend.
Und wenn man sie als die zweite Dietrich bezeichnet, was früher ja öfter mal der Fall war?
fand ich das immer nicht adäquat ihr gegenüber, weil sie noch eine unglaubliche Legende war und ich war ein Flöckchen im Wind gegen sie.
Paulo Coelho.
Inspirierende Philosophie.
Der berühmte brasilianische Schriftsteller, mit dem Sie auch gearbeitet haben.
Genau. Ist das jetzt Fragebogen oder?
Genau, damit möchte ich überleiten zu Ihrem nächsten Musikwunsch, denn wir wollen jetzt spielen von Ihnen Beauty.
Ja, ich habe seine Literatur schon immer gelesen, schon seit 20 Jahren. Und war natürlich Den Alchemisten ist natürlich das eins der besten Bücher, die er geschrieben hat. Aber ich war auch fasziniert von dem Buch Manuskripte von Accra. Das hat mir sehr geholfen, die Gedanken in eine andere Perspektive zu setzen und Konflikte im Leben aus anderer Perspektive zu beurteilen. Und ich habe mich dann entschieden, ein Musikprojekt ihm zu widmen. Ich habe dann einen brasilianischen Journalisten kennengelernt, der ihn gut kannte. Der hat uns in Kontakt gesetzt. Ich habe ihn getroffen. Er hat mir seine Erlaubnis gegeben. Und ich habe dann wirklich die Perlen seiner Worte mir herausgesucht, sie also in eine poetische Form gesetzt und habe dann angefangen, die Musik zu schreiben. Und Beauty ist eins der schönen Lieder über die relative Schönheit der Menschen, die andersartige, die vielseitige Schönheit der Menschen, die innere Schönheit der Menschen. Und dieses Lied ist dem gewidmet.
Das wollen wir jetzt hören. Beauty, der HR1 Fragebogen, ausgefüllt von Ute Lemper. Vielen Dank.
Why would flowers try so hard to attract the bees?
Why would rain? Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Ute Lemper im HR1 Talk, die ja auch mal in der Jury der Fernsehshow Let's Dance saß. Lange her. Wie fanden Sie das damals?
Lustig, unterhaltsam. Mal was ganz anderes machen. Hat mir viel Spaß gemacht.
Ja, manch ein Fan dachte vielleicht damals, die große Ute Lemper lässt sich zu sowas hinreißen.
Das ist doch nichts Primitives gewesen. Im Gegenteil, ich fand es unterhaltsam und überhaupt nicht unwürdig. Würde ich nicht verstehen, die Kritik.
Und bei der Promi-Shopping-Queen waren Sie auch mal mit dabei.
Ja, das war dann etwas mehr so verhunzt. Aber ich habe doch die Kindheit in meiner Tasche stecken. Das ist doch auch wie ein Spiel gewesen. Ja, ein Spiel, ein lustiges Spiel. Und ich fand es aufregend, mal durch Dresden zu rennen. Und wie teuer sind Klamotten? Und du hast dieses Budget. Und was ich faszinierend fand, dass ich habe ja dann drei Outfits übereinander angezogen. Das kenne ich natürlich aus meiner Theaterwelt, um sozusagen es interessanter zu machen. Ich habe es theatralisch gelöst und fand es einfach lustig. Ja. Ich fand es auch, wie gesagt, auch nicht primitiv oder unwürdig, überhaupt nicht.
Wie finden Sie so Castingshows im Fernsehen? Die sind ja auch sehr im Mode, auch in den USA.
Ja, die sind sehr aktuell. Meine Kinder schauen sich das hier an. Ja. Ich habe also mit den Kindern oft mal American Idol mir angeschaut und ich fand es ja auch sehr unterhaltsam, muss ich Ihnen sagen. Ne. Also natürlich die anfänglichen Auditions, wo dann wirklich keiner singen kann und sich da lächerlich macht, das ist natürlich schon unterhaltsam und ich verstehe schon, dass das so einschlägig war. Aber die Qualität des Fernsehens ist natürlich furchtbar drunter gelitten.
Angenommen, eines Ihrer Kinder hätte Lust, bei sowas mitzumachen, würden Sie das erlauben?
Ja, erlauben, wissen Sie, also Verbote und so. Wenn ein Kind das wirklich spürt, ich habe Talent und ich möchte das, dann diskutiert man das, die Pros und die Kontras. Und das Kind, oder Kind, das ist ja dann kein Kind, also das ist ja dann in dem Sinne ein Teenager, wird sich dann entscheiden. Und es ist ja besser zu singen und daran zu glauben und einen Traum zu haben und Musik zu feiern, als in der Ecke zu hängen und Drogen zu rauchen. Also dann würde ich immer sagen, Musik oder Sport und finde was Wunderschönes, was dich fasziniert, was dich auf der positiven Lebensseite hält.
Mhm. Aber diese Diskussion mussten Sie gar nicht führen. Also es will keines Ihrer Kinder auf die Bühne jetzt.
Ja, meine Tochter ist richtige Akademikerin. Die hat jetzt ihren Abschluss in Philadelphia in ganz bald und hat Literatur und Philosophie und Französisch. Sie ist also eine totale Akademikerin, ganz, ganz clever. Und mein Sohn ist ein Businessman, ja. Der hat schon einen Job in Manhattan, der Älteste. Und die zwei Kleinen, der eine liebt Baseball, der sein Traum ist Baseball, Yankees natürlich, Baseballspieler zu werden. Ja, und der Kleine möchte Scientist, ja. Der möchte.
Scientist.
Ja, ein wie nennt man das bei uns? Ein
Wissenschaftler.
Wissenschaftler.
Also
ja, der
so
möchte
Mediziner erfinden.
Ach so, erfinden, ja.
Physiker vielleicht.
Ja, Physiker, ja, so.
Okay, na, das klingt
Space
doch alles
Shuttles
super.
Space Shuttles und Kosmos und Experimente und so weiter.
HR1.
Mit Uwe Berndt und Ute Lempert. Wir wollen noch mal ein bisschen aus Ihrem musikalischen Werk hören. Sie sind auch ein großer Freund von Pablo Neruda. Wie haben Sie den entdeckt für sich?
Das war damals vor ungefähr 5, 6 Jahren. Ich habe eine große Tour gemacht mit den 6 Musikern aus Buenos Aires, den Piazzolla-Veteranen. Eine faszinierende Tour. Und war somit in der Latin American Welt drin, in wunderbarer Tango, und habe mich sehr angefreundet mit dem Bandoneonisten, der also die Funktion von Piazzolla selbst übernommen hat. Piazzolla ist ja schon in den 90er Jahren gestorben. Und der Marcello Nisinmann, wir waren also beste Freunde und haben uns gedacht, wir schreiben einen Liederzyklus. Wir wollten was Neues entdecken, was also zeitgenössische Musik war, aber doch poetisch inspiriert, und haben uns dann für Pablo Neruda entschieden, einen Mann, der immer für Demokratie sich eingesetzt hat gegen den Faschismus in Chile und auch Immigrant war, für Jahrzehnte nicht erlaubt war, unter den Diktaturen von Chile dort zu leben, und hat dann ab und zu auf der Isla Negra mit seiner Frau Ruhe gefunden und hat dort die Liebesgedichte geschrieben. Und ja, dann haben wir uns entschieden, da einen Zyklus zu schreiben.
Und daraus hören wir jetzt If You Forget Me. Worum geht es da?
Es ist ein Gedicht. Er sagt der Frau, wenn du mich vergisst, geht das Leben weiter. Und wenn ich nicht mehr da bin, sollst du nicht zurückdenken. Du sollst dein Leben weiterleben und nicht leiden, sondern Liebe weiterhin möglich machen.
Ute Lemper in HR1.
If you forget me.
Seit über 20 Jahren lebt Ute Lemper nun bereits in New York, aber die Wurzeln, die kann man niemals abschneiden, sagen jedenfalls viele, die lange im Ausland gelebt haben. Kennen Sie das auch so, dieses Gefühl? Haben Sie Momente, wo Sie Heimweh haben?
Nicht unbedingt Heimweh nach Deutschland, weil ich habe ja hier schon auch so lange nicht mehr gelebt. Und alles das, was so richtig mir noch deutsch schmeckt, also die wie Langnese, Blütenhonig und Vollkornbrot und all das gibt's ja auch in New York zu kaufen. Ja, das Marzipan, Lübecker Marzipan, also die kleinen Schätzchen, ja, die deutschen Schätzchen. Na gut, also in Deutschland bin ich immer gerne auf Tour. Es klappt immer alles so gut hier. Es ist immer alles bestens organisiert, technisch hochqualifiziert und so weiter. Es ist immer eine Wonne, hier zu sein. Aber ich liebe mein Leben dort. Und ich sehne mich natürlich nach meiner Familie, die nach wie vor in Münster lebt. Mein Vater und mein Bruder und meine Cousins, Cousinen, Onkels und Tanten. Also ich sehne mich nach denen, vor allen Dingen natürlich meine Eltern, dass sie mehr Kontakt hätten mit den Enkeln. Das wäre natürlich schön. Aber es ist halt oft nicht möglich, den großen langen Flug zu machen mit den Kindern.
Hat sich Ihr Blick auf Deutschland aus der Ferne verändert?
Ja, Deutschland verändert sich doch in sich selbst, ja, von Jahr zu Jahr. Und das kann ich nur dokumentieren, wenn ich hier auf Tour bin. In Deutschland hat sich natürlich wahnsinnig was getan, historisch. Also nach dem Fall der Mauer natürlich unglaubliche Veränderungen. Deutschland war ja immer ein sehr junges Land, in dem Sinne, dass es so wieder aufgebaut worden ist nach dem Krieg. Auch diese Jungheit, diese Jugend wird langsam älter, denke ich ja, architektonisch. Und dann wieder wird was Neues reingesetzt. Das Stadtbild ändert sich. Das ist schon, es wird, also man, ich sehe ein kleines New York in vielen deutschen Städten jetzt, ja, wo es damals noch sehr deutsch war, typisch deutsch, kommt dieses Internationale. Doch jetzt wirklich wird in alle Städte injiziert, diese Globalisierung.
Was man auch in Frankfurt zum Beispiel sehen kann.
Ja, ja, genau.
Sprechen Sie mit Ihren Kindern Deutsch oder Englisch?
Nein, wir sprechen Englisch zu Hause.
Interessieren sich Ihre Kinder für deutsche Wurzeln oder ist das
denen natürlich egal? Sie sind oft in Deutschland mit mir gewesen, sprechen so ein bisschen Deutsch natürlich, gebrochen.
Ja.
Und ja, die wissen schon, die machen sich ein bisschen über mich lustig, wenn ich mal einen deutschen Akzent habe oder irgendwas verdeutschel.
Sie haben jetzt noch einen deutschen Akzent? Nein, Sie spielen damit.
Ab und zu drehe ich mal die Sätze um, ja.
Echt?
Ja, wie ich jetzt auch die Sätze in Deutsch umdrehe, das merken Sie vielleicht, ne, dass ich sie umdrehe im Anglophonen,
ja.
Drehe ich dann die deutschen Sätze, drehe ich dann die englischen manchmal um und verdeutsche sie. Das passiert und das ist halt, Charme meiner Sprache.
Und Ihre Kinder necken Sie so ein bisschen mit Ihren deutschen Seiten?
Ja, und natürlich, wenn ich mich mal mit meinem Mann streite, bin ich gleich die Deutsche wieder, ja. Weil ich das letzte Wort haben muss.
Ist es so, ja. Okay. Ihre Tochter studiert in Paris noch?
Nee, die ist in Philadelphia.
Philadelphia.
Das war ein Jahr hat sie an der Sorbonne als Gastjahr studiert, aber sie ist jetzt an der UPenn University.
Das heißt, Ihre Kinder werden genauso polyglott sein wie Sie, wenn Sie mal fertig sind mit dem.
Ja, sie spricht fließend Französisch, meine Tochter.
Ute Lemper in HR1.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Wann kann man Ute Lemper wieder einmal in Deutschland erleben? Ich erwähnte vorhin schon den beeindruckenden Tourkalender. Da steht zum Beispiel noch drin London, Wien, Buenos Aires und Kelkheim im Taunus. Beim Schlosshof Open Air am 23. August. Wie kommen wir zu dieser Ehre?
Ja, mit dem russischen Kammerorchester ist das. Ich habe ja schon einige Konzerte mit denen gemacht in Deutschland. Und die haben das Konzert angeheuert und haben gesagt, ja, bitte komm nach Kelkheim. Und der Dirigent hat da seinen besten Freund sitzen, der irgendwie Bürgermeister ist oder so, und sagte, bitte, die würden sich so freuen, wenn wir unser Konzert da Open Air auf dem Marktplatz machen. Und ich sagte, na gut, warum nicht? Wir sind ja da ohnehin schon in Deutschland, da können wir noch ein Konzert dranhängen. Und dann lerne ich mal Kelkheim kennen. Das lohnt sich ja auch auf meine alten Tage. Ne?
Und das finde ich interessant, also gerade bei Ihrem Tourplan, man hat alle großen Metropolen dieser Welt, aber zwischendurch immer wieder so ein paar kleine Orte.
Ja. Also ich sage Ihnen solche, ich wusste gar nicht, diese Städte existieren. Ja, Künzelsau, ja da war ich dann neulich und dachte, natürlich lese ich erstmal Künzelsau sagt mein Agent, hör mal, das ist doch nicht Künzelsau, was ist Künzelsau? Oh, ja, wie reizend. Ja, ich wusste nicht, dass es das existiert. Ja.
Nach welchen Kriterien suchen Sie aus, wo sie auftreten. Das ist ja schon sehr aufwendig.
Das sind ja die Agenten, die Buchungsagenten, die sagen, wir haben jetzt eine Tour zusammengestellt und das ist das und das und das. Und da wählt man nicht immer selbst aus. Es sei denn, also ich mache natürlich dann das Overview, also die Schirmplanung. Das heißt, wenn es zwischen den Ländern hin und her geht, sind es ja verschiedene Agenten, mit denen ich arbeite. Und ich versuche das dann zusammen zu puzzeln, dass es dann ein stimmiges Bild wird.
In Kelkheim spielen Sie das Programm Stadtkind. Was ist das für ein Programm?
Das ist, wie gesagt, mit Kammerorchester, ein wunderschönes Programm. Piaf, Jacques Brel, Kurt Weill, Hans Eisler, auch Musical dabei, Cabaret, All That Jazz, also die Hits sozusagen, ein bisschen George Gershwin. Es ist wirklich so eine Reise durch mein Leben und viele Jahrzehnte.
Wenn Sie auf diese Jahrzehnte zurückblicken, was haben Sie noch auf dem Zettel? Gibt es eine Stadt, wo Sie noch nie waren und wo Sie sagen, da muss ich unbedingt hin?
Ja, Südafrika war ich nur einmal 15, 20 Jahren in Kapstadt, aber ich habe dort nie Konzerte gegeben.
Und gibt es einen Traum, den Sie sich noch nicht erfüllt haben?
Ich lebe eigentlich meinen Traum, ich lebe ihn. Ich greife nicht nach den Sternen, sondern nur nach dem Tag, ja. Und ein Traum ist jetzt wirklich gesund zu sein und zu bleiben und sich um meine Liebsten zu kümmern, das ist der Traum. Und versuche natürlich die Welt anzuschauen, sich über unsere Weltsituation zu äußern und zu versuchen, mit meiner Kunst etwas mehr Bewusstsein und Verantwortlichkeit und Compassion, Mitgefühl aufzudecken in den Menschen.
Ute Lemper, ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, bei uns im Studio vorbeizuschauen. Hat mich sehr gefreut, große Ehre. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast eine winzige Kleinigkeit auswendig aufsagt.
Oh.
Oder ein Lebensmotto oder eine Weisheit, die ihm wichtig ist.
Es gibt einen schönen Satz von der Dietrich, die sagt, Musik, Champagner, Tanz, wunderbare Dinge, die dich vergessen lassen. Bis du dann etwas findest, an das du dich erinnern möchtest. Dann gibt es einen wunderbaren Satz von Paulo Coelho. Es gibt im Kreislauf der Natur weder Sieg noch Niederlage, es gibt nur Bewegung. Das eine wird das andere ablösen und dieser Kreislauf wird sich fortsetzen. Ruhe dich nicht auf den Lorbeeren aus und verzweifle nicht an den Niederlagen. Es sind nur Etappen, die du durchleben musst. Wenn du das verstehst, bist du frei.
Das ist ein wunderschönes Motto. Herzlichen Dank auch für diese Sätze. Wenn Sie dieses Gespräch noch einmal hören wollen oder es weiterempfehlen möchten, es gibt es auch als Podcast im Internet auf hr1.de und natürlich in der ARD Audio App.
HR1 als Podcast und täglich live.